ARD.
Weil wir, optimistisch wie wir Informatiker sind, gesagt haben, die Technik, die kriegen wir mindestens über Zeit immer in den Griff. Die zwei Achsen, auf denen wir Unsicherheit haben, die wir ausmerzen müssen, ist einerseits die rechtlichen Rahmenbedingungen, die wir schon gestritten haben, und dann die gesellschaftliche Akzeptanz, insbesondere wenn die Fahrzeuge ohne Kunden oder ohne jemanden drin unterwegs sind. Da kann alles Mögliche passieren.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Ich bin Jessica Wiener. Herzlich willkommen zu den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Die Mobilität der Zukunft. Ein Szenario: Man setzt sich in ein Auto, sagt dem Bordcomputer, wo man hin möchte, und lehnt sich dann entspannt zurück im geräumigen Inneren des Wagens, liest vielleicht ein Buch, führt ein Telefonat oder arbeitet am Laptop. Das Fahren läuft völlig autonom. Um diese Idee soll es heute gehen. Denn bisher ist diese Idee nur Realität in Science-Fiction-Filmen. Und in der aktuellen Forschung dazu kam man kürzlich zu dem Schluss, wird wohl erstmal auch so bleiben. Dr. Ilja Radusch zum Beispiel sagt, wir haben die Komplexität unterschätzt. Radusch leitet am Fraunhofer Institut Focus den Bereich Smart Mobility und an der TU Berlin das Daimler Center for Automotive IT Innovations. Dort arbeiten Computerspezialisten und Elektrotechnik-Ingenieure zusammen an der Entwicklung neuer Software-Systeme für die Fahrzeuge von morgen. Heute ist Ilja Radusch Gast in den Wissenswerten. Schönen guten Tag, Herr Radusch.
Schönen guten Tag.
Seit 10 Jahren forschen Sie zum Thema autonomes Fahren. Was ist das, was Sie so sehr daran fasziniert?
Ja, tatsächlich der Traum von der Zukunft. Wir kennen ja schon Bilder eigentlich aus den 50ern, wo man sich von Anfang an, seit es Autos gibt quasi und ein bisschen später, davon erträumt hat, von dieser lästigen Aufgabe befreit zu werden, dem eigentlichen Fahren. Und das wollten wir umsetzen und wir haben neue Hoffnung geschöpft, als wir 2013 uns dem Thema wieder gewidmet haben.
Neue Hoffnungen geschöpft?
Tatsächlich ist das sogar ein bisschen älter. Also schon in den 90ern haben wir mal einen Versuch gemacht, automatisiert zu fahren. Damals waren die Computer noch wesentlich schlechter. Das war ein ganzer Van, den man da brauchte, um allein alte Fernsehbilder auszuwerten. Der ist wohl irgendwann auch ausgebrannt. Also etwas sozusagen Horrorgeschichte. Aber damals kam das auch in der Öffentlichkeit nicht so an. Man dachte, man will mir das Lenkrad wegnehmen und wollen wir nicht. Und dann hat es aber in den 2010er Jahren nochmal einen neuen Schwung gegeben. Unter anderem auch, weil Google sich dem Thema gewidmet hat. Und das war dann der Anlass, dass die klassische Automobilindustrie da auch gesagt hat, da können wir natürlich nicht fehlen bei dem Thema.
Ja, und jetzt wird seit über 10 Jahren erneut daran geforscht. Aber bevor wir dazu kommen, als ich nach Alltagserfahrungen mich umgehört habe, bekam ich oft die Gegenfrage, meinst du schon die Parkhilfe? Herr Radusch, automatisiert, autonom, was ist das eine, was ist das andere?
Ja, da haben wir auch uns mal hingesetzt zusammen mit den Amerikanern, also weltweit da so einen Standardversuch zu ermitteln und wir unterscheiden da 5 Level sogenannte. Level 0, also es sind eigentlich 6, weil Level 0 ist quasi das historische Fahrzeug, wo es gar keine Assistenzsysteme gibt. Dann gibt es Level 1, das ist das, was wir auch schon kennen, zum Beispiel die Parkhilfe oder der Abstandsregeltempomat, dann macht das Auto ja auch schon was alleine. Irgendwann kam auch die Spurhaltung mit dazu. Und wenn die einzeln sind, dann ist das noch Level 1. Wenn die beide zusammengeschaltet werden, dann ist das Level 2. Zu achten ist hierbei, dass der Fahrer, die Fahrerin immer in der Verantwortung ist. Das heißt, das Auto macht irgendwas. Ich muss aber immer gucken, auch teilweise durch Hände ständig am Lenkrad, dass das System ordnungsgemäß funktioniert. Der neue Aspekt, der jetzt beim automatisierten Fahren reinkommt, ist das Level 3. Ab da, wenn das Auto automatisiert im Level 3 fährt, hat der Hersteller die Verantwortung über die Fahraufgabe und ich kann mindestens mal die Hände vom Lenkrad nehmen, solange wie das Auto im Level 3 Modus ist. Also diese Unterscheidung der Verantwortung weg von demjenigen, der drinnen sitzt, hin zu demjenigen, der das Auto hergestellt hat oder betreibt, das ist das Neue bei diesen Leveln. Dann gibt es noch 4 und 5, wobei die Komplexität immer weiter steigt. Und beim Level 5, da haben wir dann nicht mal mehr eine Gaspedale oder ein Lenkrad, weil das System so gut funktioniert, dass man nie mehr eingreifen muss.
Da könnte ich mich dann zurücklehnen und mein Buch lesen.
Oder schlafen sogar.
Ja, das ist wirklich ein Traum, die Zeit anderweitig zu nutzen, als auf die Straße zu schauen. Auf welcher Stufe sind wir denn derzeit in Deutschland?
In Deutschland Level 3, sozusagen bei ausgewählten Herstellern. Daimler war da der Erste, der das richtig zertifiziert als Level-3-System in Deutschland einführen konnte, dann auch in den USA. In Japan gibt es von Honda auch ein System, was quasi diesen Standards des Level 3 entspricht. Alle anderen Systeme, die man vor dieser Einführung gesehen hat, waren eher so Level 2 plus. Das ist dann je nach Marketingdarstellung, hat man gesagt, das ist jetzt schon fast autonom, entsprach aber sozusagen im Kleingedruckten auch dem, was im Bildschirm angezeigt wurde, dann nie diesem Wechsel der Verantwortung hin zum Fahrzeughersteller.
Also Level 5 ist nirgendwo erreicht bisher auf der Welt?
Zertifiziert nicht. Also Waymo fährt in den USA in kleinen Fahrzeugen, die häufig oder früher zumindest mal nicht mal mehr ein Lenkrad hatten. Die Frage ist, sind das noch Erprobungen, sind das Ausnahmegenehmigungen oder ist das schon fertig zertifiziert? Und da sind wir jetzt quasi langsam, dass Waymo in verschiedensten Städten da eine Genehmigung gekriegt hat, also in Kalifornien und in Nevada, auf diesem Level 5 Niveau zu fahren. Und quasi das sind die ersten Erfolge, die wir eben nach den 10 Jahren gesehen haben.
Da möchte ich später nochmal detaillierter drauf schauen. Vielleicht nochmal die Grundvoraussetzungen für autonomes Fahren. Die Technik an Bord ist ja eben nur die eine Komponente dafür. Was sind denn die anderen Komponenten? Was sind die Grundvoraussetzungen, die es braucht, damit wir irgendwann dieses Level 5 erreichen?
Also wenn man den Bogen sehr weit spannt, sind es einerseits die rechtlichen Rahmenbedingungen. Wir sagen zwar, die Fahrzeughersteller übernehmen da auch mehr als in der Produkthaftung Verantwortung für die Fahraufgabe. Trotzdem wollen wir da natürlich einen rechtlichen Rahmen haben, um die Gewährleistung und die Haftung da nicht ins Unendliche steigern zu müssen, weil dann die Systeme einfach unbezahlbar wären. Auf der gesellschaftlichen Ebene ist es die Akzeptanz, die quasi noch mit notwendig ist. Und jetzt auf der, sag ich mal, Infrastrukturseite oder Straßenseite sind es einfache Sachen, die wir zunächst mal annehmen, dass wir die brauchen, wie zum Beispiel Fahrbahnmarkierungen, die müssen immer sichtbar sein. Also wenn das so runtergerockt ist, dann funktioniert das auch nicht. Und aber wenn es Fahrbahnmarkierungen gibt und die Ampeln auch sozusagen nicht verschneit sind oder die Verkehrsschilder, dann wollen wir eigentlich alles im Auto schaffen.
Hinter allem steht ja eigentlich die Frage, was ist überhaupt möglich? Führt uns nahtlos zu Ihrer Forschung und den neuesten Erkenntnissen. Sie sagen, wir haben die Komplexität unterschätzt. Was genau hat Sie zu dieser Erkenntnis gebracht?
Ja, tatsächlich, das ist das Arbeiten seit 2013 an den automatisierten Fahrzeugen. Also die Grunderkenntnis für Informatiker ist häufig, dass alles, was uns Menschen einfach erscheint, ein Ball fangen oder sozusagen abschätzen, wo Leute sind, dass wir auch denken, dass das der Computer sehr einfach kann. Dinge, die für uns schwer sind, zum Beispiel große Zahlen multiplizieren, da sind wir dann ganz erstaunt, dass der Computer das gut kann. Und genau das ist, was wir auch beim automatisierten Fahren erleben. Also einzuschätzen, was die anderen VerkehrsteilnehmerInnen machen, fällt uns sehr leicht, weil wir genau dieses Mirroring eigentlich auch gut und ständig können. Und das ist quasi in unserer DNA literally mit drinne. Für den Computer fällt das aber schwer aus verschiedensten Gründen. Einerseits, weil die Sensorik nicht immer perfekt ist. Andererseits auch genau diese Schlüsse zu ziehen. Da kommen wir jetzt erst eigentlich langsam hin, überhaupt so ein Verständnis zu haben.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es ja auch ein Unfall in San Francisco, der da so ein bisschen was ins Rollen gebracht hat. Wahrscheinlich den Gedanken zu gehen, ui, da ist doch noch ein bisschen mehr durchzudenken. Der Unfall war so, dass eine Frau vor ein nicht autonom fahrendes Auto
angefahren wurde.
Genau.
Dann sozusagen sehr unglücklich durch die Luft geschleudert, sage ich mal, vor das automatisiert fahrende Fahrzeug. Und das sozusagen war von dieser Situation völlig überfordert und ist dann nicht das, was man als Mensch instinktiv machen würde, sofort einfach Notstopp anhalten, sondern hat versucht, eigentlich in den noch leichteren Rückfallmodus zu gehen, nämlich an den Straßenrand zu fahren. Weil natürlich auch einen Notstopp im Sinne von sofort anhalten im Straßenverkehr, das will man ja eigentlich immer vermeiden. Das macht man quasi nur in Situationen. Und das hat das Auto eben nicht erkannt, dass es so eine Situation ist. Hat dann versucht, sanft an den Straßenrand zu fahren und hat die Frau dabei unglücklicherweise noch länglich mitgeschleppt. Und das ist natürlich etwas, so eine Situation, das war die Erkenntnis, die planen wir nicht, die sehen wir nicht vorher.
Also das Auto wollte eigentlich alles richtig machen, hat aber dadurch irgendwie auch alles falsch gemacht, ja. Kann man das so sagen.
Ja,
das im Endeffekt ist es dann auch einfach der städtische Straßenverkehr, der so komplex ist, dass der kaum zu durchdringen ist.
Also der die größten Herausforderungen bringt, ja. Also diese eben schon erwähnten Level 3 eingeführten Fahrzeuge, das ist der Staupilot. Das heißt, da brauche ich wirklich im Stau brauche ich ein Auto vor mir, muss weniger als 60 km/h fahren. Und dann fährt das Auto quasi und übernimmt diese lästige Aufgabe des im Staufahrens für mich. Aus technischer Informatik-Sicht, sage ich mal, ist diese tolle Herausforderung des Wiederanfahrens, die wir da gelöst haben. Da muss man jetzt mal sagen, ja, es ist alles sicher loszufahren. Mhm. Und da können ganz, ganz viele Sachen quasi schiefgehen. Und das haben wir da gelöst. Und das ist auch sehr, sehr großartig. Das klingt jetzt aber natürlich für den Laien nicht so herausfordernd. Und genau diese Entscheidung zu treffen, es ist sicher, loszufahren oder weiterzufahren und das quasi in jedem Moment, in jeder Sekunde, das ist das, was den Stadtverkehr da so herausfordernd macht, weil natürlich auch in jeder Sekunde irgendwas Unvorhergesehenes passieren kann.
Also eigentlich könnte man auch sagen, entweder ist es so, man müsste dem Computer alle Eventualitäten beibringen, was unmöglich erscheint, oder man müsste dem Computer beibringen, intuitiv zu handeln, was auch irgendwie unmöglich erscheint. Wie kommt man jetzt raus aus diesem Dilemma?
Tatsächlich, das letzte Jahr hat da nochmal einen großen Fortschritt, eine große Hoffnung gebracht. Wir sehen das bei den Large Language Model, weil wir da so ein ähnliches, also ChatGPT von OpenAI, da haben wir ja auch immer gedacht, also neue Texte generieren in der Qualität, das wird unmöglich sein. Hier wiederum wurden wir quasi eines Besseren belehrt, dass mit sehr großen Nachrichten, also Mengen quasi, man das gut trainieren kann und auch neue Ansätze der Transformernetze ist sozusagen der technische Hintergrund, es da neue Möglichkeiten gibt. Hier versprechen wir uns dann auch in Zukunft, sogenannte Large Action Models heißen dann, also dass wir versuchen, nicht den Text vorherzusagen, das nächste Wort, sondern eigentlich die nächste Aktion, insbesondere auch der anderen VerkehrsteilnehmerInnen. Wir haben da Dinge in petto und ansonsten hilft es natürlich immer einzuschränken, in welchem Gebiet oder unter welchen Umständen da automatisiert gefahren wird. Also diese Levels beschreiben zunächst mal, was im Auto passiert. Also wer drückt auf Gasbremse, wer dreht am Lenkrad. Und unter welchen Umständen man das macht, ob man das bei Schnee, Eisregen, überall auf der Welt macht oder ob man das, wie eben in den USA sehr häufig, bei Sonnenschein macht und auf der Autobahn oder nachts um 2, wo weniger los ist in der Stadt. Das macht das alles einfacher, weil es einfach ganze Klassen von Unwägbarkeiten, also die berühmten Kinder, die plötzlich auf die Straße rennen, nachts um 2 eher weniger zu erwarten.
Also die äußeren Umstände sind in dem Sinne schon so wichtig, wenn ich mir jetzt vorstelle, in den USA auf einer sehr breiten Straße zu fahren, vielleicht durchs Niemandsland dort, wo keiner eben auf die Straße laufen kann, dann scheint die Sonne. Das ist alles sehr, sehr wichtig, dass das funktioniert, das System.
Genau, also das ist die sogenannte Operational Domain, in der man sich da bewegt. Also da sagen wir direkt, genau, es muss die Sonne scheinen, es müssen breite Straßen sein. Wir müssen eigentlich auch wissen, wie die Straßen aussehen in der sogenannten digitalen Karte dazu. Und das sind alles so Techniken, die sieht man jetzt nicht, wenn man da im Auto sitzt.
Das klingt sehr einschränkend. Würde denn umgekehrt ein Schuh draus, wenn man sagt, ja, man muss jetzt halt die ganzen Städte in Deutschland zum Beispiel umbauen? Also ich spreche jetzt mal sehr theoretisch.
Ja. Also das hilft immer. Also sozusagen, wer da wem entgegenkommt, das geht immer. Die Frage ist, wenn wir jetzt die klammen Kassen angucken, wie wahrscheinlich das ist. Wir haben ja schon mit dem vernetzten Fahren, wo ich mich schon ein bisschen länger mit beschäftige, eigentlich auch eine Möglichkeit, Unfälle wesentlich stärker zu reduzieren. Volkswagen hat das in seine Fahrzeuge mit eingebaut als direkte Kommunikation. Hier sehen wir, dass zum Beispiel die Vernetzung von Ampeln, um da Bescheid zu sagen, hier ist rot, um besser feststellen zu können, ob da jemand bei Rot über die Straße fährt oder fahren wird. Das wären ja schon so Ausgaben, die durchaus sinnvoll sind und die aber von den wenigsten Städten und Kommunen tatsächlich getätigt werden.
Ist ja dann auch die Frage, welchen Weg man für die künftige Mobilität gehen möchte. Man könnte sich ja auch vorstellen, dass der Verkehr aus der Stadt ausgelagert wird. Dann hätten wir wieder ganz andere Situationen, dass man eher den Verkehr denkt, wie er halt zwischen den Städten stattfindet. Weil autonomes Fahren wird ja nicht nur für den individuellen Verkehr erforscht, sondern eben auch zum Beispiel für den Lkw-Verkehr. Ich habe das Stichwort im Kopf, teleoperiertes Fahren. Ja. Können Sie das ein bisschen erläutern? Das
ist quasi so eine technische Lösung. Wir hatten jetzt eben schon gesagt, wir brauchen bestimmte Umgebungen wie Sonnenschein und dergleichen, um klarzukommen. Also wir schränken ein, was wir alles beachten müssen. Dann kann es aber immer noch Situationen geben, in denen wir uns nicht sicher genug fühlen oder in denen das System nicht ausreichend sicher ist, dass es funktioniert. Insbesondere, wenn wir an die LKWs denken, dann wäre es halt auch praktisch, wenn die weitestgehend selber fahren können. Das können die auf der Autobahn selber, auch wegen der Umstände. Autobahn ist sehr verstanden, die müssen da auch nur mit Tempo 80 unterwegs sein. Allerdings das Auffahren auf die Autobahn und dann auch das Abfahren und das Fahren zu dem Werk oder sozusagen Endkunden, das ist ja dann natürlich wieder Überlandverkehr oder sogar Stadtverkehr. Und die Frage ist, wartet dann jemand an der Autobahnausfahrt, um in den LKW zu steigen und weiterzufahren? Wirkt auch ein bisschen unglaubwürdig. Und deswegen war da eine Variante, hier könnte der Teleoperator Fahrer oder die Fahrerin übernehmen. Und das hätte dann nochmal den angenehmen Nebeneffekt, dass dieses teleoperierte Fahren, das kann von überall in Deutschland stattfinden. Wir brauchen da eine hinreichend gut ausgestattete Kommunikationsinfrastruktur.
Sagen Sie noch mal ganz kurz, Entschuldigung, teleoperiert heißt genau was?
Teleoperiert heißt, dass ich im Prinzip vor mir in einem Rechenzentrum ein Lenkrad und Gaspedale habe und natürlich viele Bildschirme, die mir sozusagen widerspiegeln, was um das Auto herum passiert. Und wenn ich dann am Lenkrad in meinem Rechenzentrum drehe, dann drehen sich die Räder und das Auto fährt quasi ferngesteuert, ist quasi die direkte Übersetzung der Fernsteuerung von mir unterstützt als Mensch.
Autonomes Fahren aus der Traum, Thema heute in den Wissenswerten im RBB 24 Inforadio. Ich bin Jessica Wiener und mein Gast ist Dr. Ilja Radosch, Leiter des Daimler Center for Automotive IT Innovations an der TU Berlin. Außerdem ebenfalls Leiter des Bereichs Smart Mobility am Fraunhofer Institut Focus. Herr Radosch, ein Aspekt, den wir auch schon ein bisschen gestriffen haben, ist der gesellschaftliche Aspekt. Und zwar bei meinen Vorgesprächen wurde mir oft auch vermittelt, so ganz vertraue ich dem automatisierten Fahren nicht. Autonomes Fahren wird äußerst skeptisch, jedenfalls beim Autonormalverbraucher gesehen. Was für eine Rolle spielt das in Ihrer Forschung?
Eine ganz große Rolle, weil wir, optimistisch wie wir Informatiker sind, gesagt haben, die Technik, die kriegen wir mindestens über Zeit immer in den Griff. Die zwei Achsen, auf denen wir Unsicherheit haben, die wir ausmerzen müssen, ist einerseits die rechtlichen Rahmenbedingungen, die wir schon gestriffen haben, und dann die gesellschaftliche Akzeptanz, insbesondere wenn die Fahrzeuge ohne Kunden oder ohne jemanden drin unterwegs sind. Da kann alles Mögliche passieren. Fahrzeuge sind sehr defensiv, allein wenn sich dann die Jugendlichen davor stellen und das Auto nicht weiterfährt. Das würde natürlich keine gute Situation ergeben. Und deswegen ist uns die gesellschaftliche Akzeptanz da sehr, sehr wichtig. In beiden Aspekten, also sowohl für diejenigen, die als Kunde, Kundin dann in den Fahrzeugen sitzen sollen, die müssen sich natürlich sicher fühlen. Aber auch sozusagen der Rest, der draußen ist, der soll natürlich auch keine Angst haben, dass er jetzt ständig überfahren wird.
Man merkt schon, egal welchen Gedankenweg man geht, es sind jedes Mal neue Verästelungen, die man bedenken muss. Das ist wahrscheinlich auch einfach diese sehr, sehr große Komplexität, von der Sie sprachen, die eventuell etwas unterschätzt worden war.
Genau, und mir als Forscher macht das genau, das ist ja gerade der Spaß, das zu entdecken und sich dann sozusagen immer wieder zu motivieren. Und man ist nicht in der Verlegenheit zu sagen, jetzt bin ich fertig und was mache ich denn jetzt?
Das ist immer gut. Das autonome Fahren wird auch für den ÖPNV und die Bahn erforscht. Die Deutsche Bahn und die Berliner Verkehrsbetriebe kooperieren hier in Berlin. Es geht um einen kleinen Bus, der auf einer festen Route verkehrt, aber auch um Züge. Wie ist da der aktuelle Stand?
Wir hatten es ja gerade angesprochen mit der gesellschaftlichen Akzeptanz. Also das war ein Projekt, in dem wir auch beteiligt waren, Shuttles und Co., wo wir mit genau einem sozusagen automatisiert fahrenden Fahrzeug unterwegs waren, noch in sehr geringen Geschwindigkeiten. Also man konnte eigentlich nebenher laufen. Die Leute haben aber trotzdem waren eingeladen, da mitzufahren. Und die Resonanz war da immer sehr, sehr positiv. Sozusagen teils belustigt aufgrund der geringen Geschwindigkeit, aber haben da viel gelernt, auch in dieser gesellschaftlichen Akzeptanz. Und dann für die Schiene ist das natürlich auch etwas, was wir allein aus dem Fachkräftemangel quasi angehen müssen. Und da versuchen wir natürlich Erfahrungen, die wir von dem straßengebundenen automatisierten Fahren gewonnen haben, da zu übertragen. Merken da aber auch, dass es ja ganz andere und viele Aufgaben gibt, die so ein Zugführer, so eine Zugführerin übernehmen.
Nun ist es anscheinend auch so, dass Berlin ein äußerst hartes Pflaster ist, was das angeht. Es ist ja in Planung, dass was umgebaut wird, aber da war dann die Ansage, wir können nur 2 Bahnhöfe im Jahr umbauen und das für 2 U-Bahn-Linien auch nur, also wenn man das hochrechnet, wären wir in 30 Jahren vielleicht soweit, dass wir 2 automatisiert fahrende U-Bahn haben. In Nürnberg fährt aber schon eine automatisierte U-Bahn. Warum klappt das da anders als hier?
Wenn man das von Anfang an mitplant, dann ist es immer sozusagen wesentlich einfacher. Wir haben ja schon gesprochen, dass es darum geht, die Umgebung zu kontrollieren und das Unvorhersagbare quasi entweder vorhersagbar zu machen oder nicht vorkommen zu lassen. Und das ist insbesondere bei der U-Bahn sehr gut möglich. Also auch schon vor Ewigkeiten, wir sehen das auch an den Flughäfen, da fahren auch häufig überirdisch oder unterirdisch Züge und verbinden Terminals. Und das wird dann immer entsprechend abgeschottet durch Türen oder dergleichen. Und wenn man sich einmal dafür entschieden hat, sowas einzubauen, diese Türen, die sich dann automatisch öffnen und schließen, dann ist die Einführung eines automatisierten Zuges dann eigentlich auch kein Problem mehr. Aber genau das nachzurüsten, weil man sagt, ich habe ja eigentlich noch keine automatisierten Züge und eben wie in Berlin, ich habe da sehr offene Bahnsteige, das ist dann, wo es den Preis teuer macht und ich kann da auch verstehen, dass man jetzt von jetzt auf gleich nicht die Investitionen aufbringen kann, dass sozusagen in einer Welt, wo wir unendlich viel Geld haben, geht das immer, aber wie wir ja immer wieder merken, sowohl in der Stadt als auch im Bund.
Stichwort Geld.
Ist das Geld begrenzt?
Da möchte ich nochmal einen Blick ins Ausland wagen. Mhm. In den USA und China scheint man, oder ist man offenbar viel weiter als hier. In China gibt es beispielsweise in mehreren Städten ganze Testviertel, in denen autonomes Fahren, jetzt rede ich wieder vom Auto, erlaubt ist. Außerdem wurde erst vor wenigen Tagen gemeldet, die chinesischen Hersteller würden demnächst in die nächste Phase übergehen. Was wird denn dort anders gemacht? Ist es das Geld?
Es ist in weiten Teilen das Geld und die Regulierung. Und sozusagen, ich sage nicht, dass es schlecht ist, dass wir in Deutschland oder in Europa da sehr vorsichtig unterwegs sind. Wie gesagt, wir wollen die Leute mitnehmen, weil man kann den Bogen auch überspannen. Also wenn dann nämlich sehr viele Unfälle passieren, dann wird die ganze Technologie abgelehnt und dann sind all die Investitionen, die wir die ganze Zeit gemacht haben, quasi abgeschrieben. Wenn sozusagen in China oder in anderen Weltteilen, die Leute sozusagen da eher mit umgehen können und das auch nochmal anders begleitet wird, dann ist das auch super. Lässt sich aber, wie gesagt, nicht 1:1 übertragen. Lernen können wir natürlich da trotzdem von.
Sie sagen, die Forschung zum autonomen Fahren müsse neu justiert werden. Was meinen Sie damit?
Wir haben ja immer Aspekte, sozusagen das eine ist das Produkt, also das dann wirklich im Markt und zu einem angemessenen Preis, wo das Geld auch wieder eingespielt wird. Und dann haben wir die Forschung. Und das läuft ganz am Anfang parallel. Irgendwann muss aber so ein Autohersteller sagen, okay, ich nehme jetzt den Stand, der da ist und mache den nochmal robuster und mache die ganze Zertifizierung und kümmere mich um all die Sachen, die eigentlich nicht mehr die inhaltliche Weiterentwicklung sind, sondern das aus Forschersicht drumherum. Und für uns als ForscherInnen heißt das dann aber natürlich, dass genau diese Aspekte müssen wir uns dann nicht mehr anschauen, sondern wir müssen dann schauen, was sind denn Möglichkeiten, all die Sachen, wo das aktuelle System, was gerade in den Markt gebracht wird, nicht funktioniert, wie können wir das überbrücken oder wie können wir das lösen? Und entweder finden wir da Lösungen, dass das Auto selbstständig klarkommt in diesen Situationen, die wir vorher noch nicht beachtet haben, sei es bei Regen oder bei Schnee, um bei dem Beispiel mal zu bleiben. Oder wir überlegen uns dann andere Brückentechnologien und sagen, wie zum Beispiel das teleoperierte Fahren, okay, das ist jetzt zu kompliziert, die Rechenpower wäre zu teuer, würde zu viel Energie kosten oder dergleichen, um das im Auto zu lösen. Aber wie können wir denn trotzdem für das übernächste oder nächste System Verbesserungen dann auch wieder ins Produkt einspielen?
Herr Radosch, diese Frage hätte man vielleicht auch zum Anfang stellen können. So ein bisschen haben wir sie auch gestellt. Warum will man eigentlich das autonome Fahren? Jetzt nicht nur aus der Science-Fiction-Traumrealität her, sondern was ist der Grund? Warum möchte man das?
Aus verschiedensten Gründen. Also ich als Privatperson will es, wie am Anfang angesprochen, weil es mich einfach entlastet, insbesondere von Situationen, die ich vielleicht gar nicht, also wie Stau, wo ich gar nicht fahren will. Wir haben das auch schon angesprochene, sowohl auf der Schiene als auch auf der Straße, einen Fachkräftemangel. Das heißt, diese Erschließung und weiteren Aufbau vom ÖPNV und da auch das Angebot weiter zu verbessern, da kann sozusagen das Land Berlin bestellen, was es will. Wenn es nicht genügend BusfahrerInnen gibt oder S-Bahn-FahrerInnen, dann wird diese Bestellung quasi nie erfüllt werden können. Und das sehen wir insbesondere im Erschließen von den Randbereichen, wo es natürlicherweise ein bisschen dünner wird in der Auslastung. Also jetzt unter den Linden muss man sich keine Sorgen machen, dass man zu wenig Fahrgäste findet. Aber sozusagen, das ist ja genau das Problem, dass ich mich am Stadtrand, wenn ich mich da einmal ins Auto reinsetze, dann fahre ich natürlich bis nach Mitte rein. Und hier das Angebot erweitern zu können und breiter zu machen, das ist ein großes Ziel, was wir beim automatisierten Fahren immer mitverfolgen.
Und jetzt diesem Ziel näher zu kommen, muss was in der Forschung passieren? Was brauchen Sie? Mehr Modellprojekte, mehr Geld, bessere Ideen?
In gewisser Weise mehr Zeit. Und wenn ich sage aber mehr Zeit, dann sind wir da auch schon in 2026. Das ist jetzt nicht sozusagen
ja, 10
Jahre.
Genau.
Also es gab jetzt gerade wieder Ankündigungen von Herstellern und Zulieferern, die das sehr sicher Versprechen für 2026, dass man das dann in eine neue Version kaufen kann. Da bin ich jetzt mal ganz hoffnungsvoll. Und wir arbeiten natürlich auch immer weiter. Und sozusagen dann, wie gesagt, Schneesturm oder dergleichen, das ist immer noch eine Herausforderung, wo wir noch eine Weile zu tun haben.
Tatsächlich ist es ja so, dass seit einigen Jahren das immer wieder heißt, in 5 Jahren ist es soweit, dann sind die 5 Jahre rum. In fünf Jahren ist es wieder soweit. Ja. Herr Radosch, wann ist es denn soweit? Wann ist der Traum Realität?
Ja, also offensichtlich ja in weniger als 5 Jahren.
Wir sprechen uns dann doch noch.
Genau. Und dann gibt es immer den Asterix sozusagen, unter welchen Umständen man das jetzt sozusagen einbringen kann. Aber dann sind wirklich sicher in jeder Zeit, überall, bei jedem Wetter, das ist dann auf jeden Fall in 5 Jahren.
Herr Radosch, ich nehme Sie beim Wort. Wir sprechen uns in 5 Jahren. Vielen Dank für das Gespräch. Zu Gast in den Wissenswerten Dr. Ilja Radosch. Er leitet an der TU Berlin das Daimler Center for Automotive IT Innovations und am Fraunhofer Institut Focus den Bereich Smart Mobility. Radosch forscht seit mehr als 10 Jahren zum autonomen Fahren. Danke fürs Zuhören. Ich bin Jessica Wiener.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.